im Kontext und bin Gelegenheitsbesucher und Sympathisant eurer Gemeinde. Ich empfehle euch auch gerne, wenn so Leute sagen, ja, Kirche immer gleich, sage ich, nee, geht mal dahin, da könnt ihr euch erst den Kaffee nehmen und dann Gottesdienst feiern und so. Das ist super. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, Gottes Wort teilen. Sandra, du hast uns schon so ein bisschen mit reingenommen in das Kirchenjahr. Es gibt so einen kirchlichen Rhythmus über das ganze Jahr, wo die verschiedenen Feste zur Geltung kommen. Und mir persönlich hat das echt in der Corona-Zeit geholfen, weil ich gemerkt habe, in der Corona-Zeit, es ist immer alles irgendwie gleich. Und wenn dann so ein Rhythmus mich trägt, dann ist mir das zumindest eine Hilfe. Und jetzt sind wir eben in der Passionszeit. Seit Aschermittwoch, gut, Karneval ist ja eh ausgefallen, aber seit Aschermittwoch bis zu Karfreitag, die Leidenszeit, Passion, Leiden, Leidenschaft, also Jesu Leidenschaft bis zum Tod. Und wir haben da so, die Sonntage haben alle so komische lateinische Namen, ein paar finde ich ganz lustig, ein paar ganz schräg. Und dieser hier heißt Reminiscere, erinnere dich, gedenke, du hast es gerade schon gesagt. Aber das für mich Witzige ist, nicht wir sollen uns an irgendwas erinnern, sondern im Psalm heißt es, Gott, erinnere du dich doch bitte an deine eigene Barmherzigkeit, die über unserem Leben steht. Also wir erinnern Gott an seine eigenen Werte und das ist schon fast kurios. Ich nehme euch heute mit in einen, ja, schon ein bisschen krassen Text. Ja, ich möchte euch mitnehmen ins Alte Testament, also vor Jesu Zeit, so 600-700 Jahre vorher. Der Prophet Jesaja, einer der großen Propheten, der tritt auf und der hat keinen tollen Job. Der muss nämlich den Leuten sagen, was alles daneben ist, ja, und was alles mies läuft. Und er macht das bei so einer Art Erntedankfest. Und das war so üblich, da stellt man sich vorne hin und sagt, hier, ich habe auch noch was und trägt ein Lied vor oder ein Gedicht oder sagt irgendwas Nettes. Und er singt jetzt auch ein Lied, das nett anfängt, aber nicht nett endet. Lest gerne mit, wir kriegen es angezeigt, aber schnappt euch auch gern selber eine Bibel. Ist gut, wenn ihr es verfolgt. Wer gute Nachricht hat, der kriegt das sogar in Versform serviert. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Jesaja, Buch Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Das erspare ich euch, ja? Ihr sollt ja Freude haben an der Verkündigung. Okay. Also singen werde ich es nicht. Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Und ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzungen, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das ist echt keine schöne Geschichte. Das ist keine nette Story, die man mal so sich am Sonntagmorgen reinzieht, weil man es nett haben will. Ja, und es ist eine Geschichte, die kommt uns eher quer und ich werde auch noch einiges zu sagen. Zunächst mal, der Weinberg ist ein Bild der Fruchtbarkeit, ein Bild des Lebens. Da wird gearbeitet, da wird Mühe investiert, da wächst was, da gibt's Wein am Ende, das Zeichen der Freude. Da ist richtig schön. Und deswegen war der Weinberg oft ein Bild für die Ehe, für die Liebe. Also im Hohelied der Liebe kommt auch der Weinberg oft vor, auch an anderen Stellen hören wir davon. Und ich glaube, die Zuhörer denken, als dieses Lied losgeht, als Jesaja sagt, hey, ich will euch ein Lied singen von meinem Freund und seinem Weinberg, denken die ja, okay, also entweder wird es ein Erntedanksong oder es wird ein Liebeslied. Wahrscheinlich nach einer damals gängigen Melodie. Und dann geht's los, wie der Freund den Weinberg sich kümmert und müht und investiert und die Steine rausholt aus dem Acker und die noch eine Mauer baut, damit er geschützt ist und eine Kelter baut und alles gut vorbereitet. Der Freund investiert sich mit ganzem Herzen. Und dann kommt am Ende von Vers 2 dieser Bruch. Er wartet darauf, dass sie gute Trauben brächten, aber er brachte schlechte. Da geht's ganz anders weiter und ich glaube, alle denken so, was ist denn jetzt los? Wir sind doch hier beim netten Fest, wir wollen uns alle nette Sachen sagen. Und dann wechselt auch der Erzähler, Gott erzählt dann selber. Also man hat das Gefühl, Gott reißt Jesaja das Mikro aus der Hand und sagt, so Leute, jetzt richtet mal. Kann man noch mehr für seinen Weinberg tun, als ich getan habe? Ich habe doch wirklich alles gegeben. Warum läuft hier nichts? Warum geht's nicht voran? So ein Weinberglied kann einem echt die Laune verderben. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt, als ihr euch heute Morgen hier nach Remscheid begeben habt oder bei Zoom eingeklinkt habt, wo immer ihr dabei wart. Vielleicht dachtet ihr, ach, so ein bisschen nette Atmosphäre mit den Freaks, das ist immer gut. So ein bisschen Transzendenz, so ein bisschen Gottesdimension für den Alltag, ein bisschen Auftanken, ein bisschen Ermutigung. Und jetzt bringt der Christian und so ein Bibelstück mit, was uns hier die Laune verdirbt. Solche Geschichten, solche Stimmen aus der Bibel gefallen uns nicht. Und es gibt so Tendenzen, dass wir versuchen, das irgendwie glatt zu bügeln. Ja? Wir wollen das wieder einebnen, soll wieder nett sein. Und dann versuchen wir das entweder, dass wir sagen, naja, das war der Gott des Alten Testaments, der war ein bisschen krasser drauf, aber im Neuen Testament ist das anders. Oder wir versuchen zu sagen, das ist Gott der Vater, aber Gott der Sohn ist ganz anders. Und das sind alles Versuche, die Bibel in ihrer Botschaft auseinanderzureißen. Das ist nicht legitim. Ja, das gab es schon in der alten Kirche, gab es da Versuche. Das ist nicht gute Theologie, also gute Bibellehre, sondern wenn uns Sachen querkommen, wenn wir Sachen da sagen, da hadern wir mit, wenn wir merken, damit kommen wir nicht klar, dann ist es die Aufgabe, genauer hinzuschauen. Was ist da denn eigentlich los? Warum ist denn Gott hier so zornig, dass er verwüsten und platt machen will? Was ist denn hier passiert? Und das wollen wir machen. Vielleicht kommen wir dieser Geschichte ja ein bisschen näher. Was ist denn hier eigentlich los bei Jesaja? Wir sind in Kapitel 5. Wenn ihr Lust habt, lest doch mal die ersten paar Kapitel im Buch Jesaja. Da werdet ihr eine ganze Menge darüber erfahren, was in Juda los ist, in Israel, also Jerusalem und Umgebung. So. Und ihr werdet merken, was Jesaja dort alles anzuprangern hat. Es laufen Machtspiele. Es läuft Bestechung und Korruption. Gott warnt immer wieder und sagt, bitte, ihr seid ein Volk, haltet zueinander, geht geschwisterlich miteinander um. Und was machen die Leute? Sie lügen und betrügen. Sie hauen sich gegenseitig in die Pfanne. Recht kriegt nicht, wer Recht hat, sondern Recht kriegt, wer das meiste auf den Tisch legt beim Richter. Es geht so weit, dass viele, viele Israeliten in die Sklaverei kommen, in die Schuldsklaverei. Also wenn man seine eigenen Schulden nicht mehr bezahlen kann, dann muss man sich selbst als Sklave verkaufen, um damit seine Schulden zu decken. Es geht so weit, dass die Israeliten ihre eigenen Kinder als Sklaven verkaufen müssen, weil die ausbeuterische Oberklasse sie so knechtet. Und dann geht es weiter, dass Jesaja sich einen ganzen Abschnitt ja fast schon lustig macht über die aufgetakelten Frauen von Jerusalem, die in Gold und Seide durch die Straßen stolzieren und neben ihnen geht's den Leuten so mies, dass sie in der Gosse liegen. Und Gott sagt, so geht das nicht. Ihr seid mein Volk und zwar alle gemeinsam. Und es kann nicht sein, dass die einen auf Kosten der anderen sich so ein Luxusleben leisten und die anderen haben nicht mal genug zu essen und müssen ihre Kinder verkaufen. Das lasse ich nicht zu. Und diese Warnung, die Gott ausspricht, das macht er schon über Jahre und Jahrzehnte, ja? Also Jesaja ist längst nicht der erste Prophet, der mit der Nummer kommt. Und Gott sagt, so geht es nicht weiter. Vielleicht können wir von der Stelle besser verstehen, dass wir sagen, wir brauchen einen Gott, der eingreift. Wir brauchen nicht einen Gott, der alles immer durchgehen lässt, sondern wir brauchen einen Gott, der Recht schafft. Wir können natürlich sagen, das ist ganz schön hart, wenn Gott dann wirklich mal durchgreift. Aber wenn wir uns einmal auf die Seite der Unterdrückten stellen, auf der Seite der Entrechteten, dann merken wir vielleicht, wie viel Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Recht, nach einem, der Recht auch durchsetzt, da ist. Wir haben es in Deutschland gut. Wir haben Gerichte, die funktionieren. Wir haben einen Staat, der relativ gerecht ist. Ja, gut, man kann immer noch was verbessern, aber verglichen mit da leben wir im Paradies, was die staatliche Ordnung angeht. Aber wenn wir hören, wie mies es den Leuten geht, lest es wirklich mal nach bei Jesaja, es ist echt bitter und das läuft über Jahrzehnte und Generationen. Dann wächst mein Zorn auch und dann wünsche ich mir einen Gott, der endlich mal eingreift, der hineintritt in das alltägliche Geschehen dieser Welt. Wenn wir als Christen also unsere Stimme erheben und für Gerechtigkeit eintreten, wenn wir uns für die Schwachen einsetzen, dann ist das gar nicht zuerst eine Frage von linksliberal oder konservativ oder wie auch immer, also nicht zuerst eine politische Frage oder eine wahltaktische Frage, sondern wenn wir uns als Christen auf die Seite der Schwachen stellen, dann ist das Gottes Nachfolge, weil Gott einer ist, der sich auf die Seite der Schwachen stellt und der das Unrecht nicht einfach so duldet und hinnimmt. Global können wir, glaube ich, alle ganz gut da mitgehen. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Das mit den sauren Früchten, mit den schlechten Früchten, vielleicht sogar mit den giftigen Früchten, mit den toxischen. Das gibt es vielleicht auch im Kleinen. Und ich weiß, dass wir auch als Christen gern so leben und leben lassen. Ja, also du glaubst so, wie du denkst und ich glaube so, wie ich denke. Und ne, wir wollen ja alle nett miteinander sein. Trotzdem glaube ich, dass hier auch ein Auftrag drin liegt, in aller Liebe und Geschwisterlichkeit auch einander im Blick zu haben. Also ich glaube, es ist auch eine Verantwortung von uns Christen, auch von Gemeindeleitung, auch mal zu sagen, lieber Bruder, lieber Schwester, was du dort machst, geht weg von dem, was Gott für dein Leben will. Geht weg von dem, was Gott in seinen Geboten sagt. Das ist eine ganz schwierige Kiste, weil wir uns ja auch nicht ans Bein pinkeln wollen gegenseitig. Aber ich glaube, dass es schon auch biblisch ist, dass wir uns geschwisterlich und liebevoll einander korrigieren, da wo unser Glaube schräg läuft. Und die Leute damals, gerade die Herrschenden damals, haben sich ja weiter auf Gott berufen. Ja, für die war ja alles Taco. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir da als Gemeinschaft auch aufeinander Acht haben. Nicht, indem wir Leute bloßstellen, nicht, indem wir uns besser oder überheben über andere, aber schon in dem Sinne, dass wir ehrlich aufeinander schauen und Unrecht und falsches Handeln nicht decken. Und da, wo wir als Christen oder wo gerade als Leitende wir falsche Früchte, giftige Früchte verschleiern, da werden sie irgendwann die Glaubwürdigkeit von uns Christen, von Gemeinde, vielleicht am Ende sogar die Glaubwürdigkeit Gottes in Frage stellen. In der Presse gibt es mehr Beispiele, als mir lieb sind. So, jetzt haben wir also erfahren, was will Gott? Gott will Gerechtigkeit. Wir können nicht sagen, Gott ist groß und zugleich unseren Mitmenschen bescheißen. Das geht nicht. Und erst recht nicht so, wie es hier in Juda damals gelaufen ist. Wir brauchen Gottes, wir wissen, was Gott will. Und wir wollen in unserem Leben nach dieser Gerechtigkeit streben. Und trotzdem merken wir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest merke ich das, es geht doch immer nur zeichenhaft. Hier und da kann ich und möchte ich auch zeichenhaft ein Stück von Gottes Gerechtigkeit in meinem Leben sichtbar werden lassen. Ich möchte Menschen zeigen, dass ich als Christ natürlich auch was von meinem Einkommen abgebe. In der Bibel gibt es so den Zehnten als gute Faustregel. Ja? Ich sage, das gehört für mich dazu und ich bin merke, dass Leute mal ganz überrascht sind. Man sagt, so viel? Ja, Zehnter halt, also kommt ja darauf an, wie viel man verdient. Ich möchte auch an anderen Stellen Gerechtigkeit üben. Ich möchte an anderen Stellen immer wieder versuchen, wie kann Gottes Liebe, Gottes Wirklichkeit in meinem Leben Raum bekommen. Und trotzdem merke ich, es klappt so oft nicht. Ich bin so oft verstrickt in Lieferketten, in alltägliche Zwänge, in Gewohnheiten, manchmal auch in meine eigene Schluffigkeit. Ich krieg's nicht auf die Kette. Also wenn ich es ganz hart sagen würde, würde ich sagen, Gott könnte auch über mein Leben dieses Weinberglied singen und sagen, Christian, was habe ich für dich alles Gutes getan? Was habe ich dir alles gegeben im Leben? Und trotzdem bringst du nicht nur gute Früchte hervor. Und das ist der Punkt, wo wir merken, wir sind trotz allem, auch wenn wir es gut meinen, sind wir auf Gottes rettende Gnade angewiesen. Das ist, was der Psalmbeter sagt, was wir vorhin gehört haben. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Gott, lass dich doch daran erinnern, dass du größer bist als das, was ich in meinem Leben auf die Kette kriege oder eben nicht auf die Kette kriege. Es ist ein Appell an Gottes eigene Ehre. Es ist ein hoffnungsvoller Ruf nach Rettung, weil wir letztlich dann doch nicht die Vollkommenheit bringen, auch wenn wir uns danach sehnen, dass es so wäre. Paulus diskutiert das in seinem Brief an die Römer mal so ganz stark durch und sagt, Mensch, so müsste es eigentlich und so ist es von Gott und so scheitere ich immer wieder. Und dann sagt er an irgendeinem Punkt, sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Gefangen in Schuld. Ich glaube aber, dass das ein ganz wichtiger Schlüssel ist, wo wir diese eigene Erlösungsbedürftigkeit erkennen. Wo wir sagen, ja, ich weiß, auch wenn ich mich zu Gott wende, auch wenn ich das Gute will, ich bleibe bedürftig, dass ich einen Erlöser habe. I want to be in the light ist für mich das Lied zu dem Thema. Ist ja bei euch, glaube ich, bekannt. Der Wochenspruch, den hat Sandra vorhin auch schon benannt, der bringt das ganz gut zum Ausdruck. Vielleicht können wir den nochmal einblenden. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich habe so diesen Kernsatz für diese Predigt, lasst ihn ruhig noch stehen. Gott liebt weiter. Also ihr dürft von mir aus alles von heute vergessen, aber diesen einen Satz, den behaltet bitte. Gott liebt weiter. Gott liebt weiter, auch wenn in Israel alles drunter und drüber geht. Gott liebt weiter, auch wenn am Ende der Weinberg verwüstet ist, also das Volk Israel, die Juden in die Gefangenschaft gehen. Gott liebt weiter. Jesaja bringt das auch, dass er am Ende sagt, tröstet, tröstet mein Volk, sammelt sie wieder, wir wollen neu beginnen. Gott liebt weiter. Gottes Liebe geht zeitlich weiter, aber Gottes Liebe geht auch qualitativ weiter. Gott hat gemerkt, ich muss weitergehen. Es reicht nicht, den Menschen zu sagen, was gut und richtig ist. Sie kriegen es trotzdem nicht hin. Ich muss selber Mensch werden und ich muss selber die Erlösung für die Menschen schaffen, selbst dann, wenn die Menschen noch in der Gottesferne sind, selbst dann, wenn sie noch in Feindschaft, in Opposition zu mir sind, selbst dann, wenn sie noch gar nichts von mir wissen, will ich schon meine Liebe manifestieren und groß machen und diesen großen Flock einschlagen, damit die Menschen wissen, ja, mein Ja der Liebe steht über deinem Leben, auch wenn du noch gar nichts darüber weißt. Der enttäuschte Liebhaber, den wir in dem Jesaja-Text, von dem wir ja gehört haben, das ist ein Gott, der weitergeht. Er sagt, ich gebe nicht auf. Ich schmeiß nicht hin und ziehe mich zurück, sondern ich suche neue Wege hin zu den Menschen. Ich suche den Weg auf die Erde, ich komme in Jesus auf die Welt, ich gehe bis ans Kreuz. Meine Liebe geht weiter. Und dann das Wunderbare, und sie geht auch über den Tod hinaus. Meine Liebe geht weiter. Ich finde das ganz schmerzlich, was wir vorhin gehört haben über einzelne Menschen, die an der Grenze des Lebens stehen, wo wir merken, wow, so nah ist der Tod, so nah ist das Leid. Und das können wir kaum auflösen. Aber zu wissen, Gottes Liebe geht weiter, die geht nicht nur bis an die Grenzen des Lebens, sondern sie geht auch darüber hinaus und sie umfasst auch die Menschen, die vom Tode bedroht sind oder sogar sterben. Es ist für mich ein unglaublicher Trost. Gott liebt weiter. Ich weiß nicht, wie ihr es mit der Taufe haltet. Ich glaube, könnt ihr ja an anderer Stelle diskutieren. Ich bin als Kind getauft worden. Und da kann man ja viel drüber diskutieren, ob das gut und richtig ist, ne? Und ob das schon eine akzeptable Entscheidung ist. Ich möchte euch sagen, warum es für mich ein großer Trost ist, neben allen theologischen Fragen. Martin Luther, ein großer Reformator, Mittelalter oder Wende, Mittelalter zur Neuzeit, der hat auch immer diese Frage, ist es genug, was ich bringe? Ist es genug, was ich leisten kann? Ist es genug, was ich glauben kann? Und er ist da voll in Anfechtung manchmal und dann schreibt er sich diesen Satz auf, ich bin getauft. Und was er damit ausdrückt, ist das, was auch im Wochenspruch steht. Gottes Ja steht schon über meinem Leben, bevor ich was dafür oder dagegen tun kann. Und das ist für ihn ein unglaublicher Trost. Und so erlebe ich das auch mit meiner eigenen Taufe. Es ist für mich ein unglaublicher Trost, dass ich weiß, Gott liebt schon viel weiter, nämlich schon da, wo ich noch gar nicht selber beitragen konnte. Da liebt er mich und da trägt er mich und da hält er mein Leben fest. Ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass ihr das selber erfahrt, wie Gottes Liebe weitergeht durch euer Leben hindurch. Und ich hoffe, dass ihr diesen Trost empfindet. Neben dem, dass Gottes Gerechtigkeit Raum bekommen soll, auch zu wissen, Gottes Trost, Gottes Gnade ist das, was mein Leben trägt und hält. Dazu segne und bewahre euch Gott, das meine ich wirklich so, dass er euch darin festhält, diese Glaubensgewissheit, diese Liebe in euch groß macht, gerade auch an den Stellen, wo unser Leben ganz schön durcheinander geworfen wird. Amen.